wie letzte Woche hat auch heute die Predigt eigentlich auch wiederum nur eine einzige Idee. Und ich hoffe, es ist klar am Ende. Wir haben sehr diskutiert beim Mittagessen heute. Und der Ramon und der Vater Timo und ich. Oder sie haben mir versucht, in meiner Verzweiflung zu helfen, was ich jetzt sagen soll. Und ja, ich habe gedacht, ich fange an mit einem kleinen Bild. Du kannst ruhig das erste Ding da zeigen. Letzten Montag, war Pater Timo und ich und der Pater Thomas und der Pater Joachim, also wir Priester, wir waren in Budapest bei unseren Mitbrüdern und wir waren in einer Höhle, so 50 Meter unter dem Boden. Und es war ganz, ganz spannend, irgendwie durch diese, so ein bisschen Spelunking, aber also überhaupt nicht, also es war mit Tourguide und alles. Aber es gab auch einen gewissen Moment, wo der Tourguide einfach alle Lichter ausgemacht hat. Und es war einfach, ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Finsternis erlebt habt. Ich habe noch nie so eine Finsternis erlebt. Nicht? Dann gehst du so und deine Hände und du siehst deine Hand nicht. Ja? Also wenigstens in der Nacht hier, wenn es dunkel ist und nach einer Weile gewöhnen sich die Augen ein bisschen Dunkelheit und du siehst irgendetwas. Aber dort siehst du überhaupt nichts. Und dann hat die Führerin hat so ein bisschen Spaß gemacht, hat so auf einmal das Licht angeschaltet und alle waren so, das war irgendwie gefallen, da hat sie hat groß gelacht, weil es sah ein bisschen blöd aus, alle so machen so. Und wir haben nichts gesehen, überhaupt nichts. Und der Grundgedanke von dieser Predigt, und like, hear me out, auch diejenigen von euch, die vielleicht so mit Glaube noch nicht so einfach noch eure Probleme haben oder auf der Suche sind oder Fragen haben. Also für mich, ich glaube, dass die Grundbotschaft des heutigen Evangeliums ist nochmal uns daran zu erinnern, dass der Sinn des menschlichen Lebens eine Beziehungsangelegenheit ist. Dass ich mich nur dann finde, wenn ich in eine Beziehung stehe, die mich völlig und radikal erfüllt und bestätigt. Und das Grundübel des Menschen besteht in einer radikalen Isolation. Und das findet man gerade auch in diesem Bild der Dunkelheit. Ich bin einfach allein in der Welt. Ich sehe irgendwie nichts um mich herum. Also eine radikale Dunkelheit, wo sozusagen ich bin ohne, also es ist das Bild, das irgendwie kommuniziert werden möchte. Es gibt manche Blinde, die trotz ihrer Blindheit sehen können, wollen keinen Namen nennen da hinten. Aber sehen halt anders. Aber das Bild, was Jesus hier vermitteln möchte, ist, oder was dieses Bild vermitteln möchte, glaube ich, ist vor allem dieser Gedanke, also was passiert und wie furchtbar es ist, wenn ein Mensch keine Sinne hat nach außen, also sozusagen, wenn er eingekerkert ist in seinem eigenen Inneren und keinen Zugang hat, irgendwie in die Außenwelt zu kommen. Und nur mit sich selber leben muss, sozusagen. Einsamkeit, radikale Einsamkeit. Es ist übrigens C.S. Lewis in seiner Nicht-Unterscheidung, Dienstanweisung und Teufel, sondern in seinem Buch Die große Scheidung. Es ist ein Bild für die Hölle. Einer lebt Millionen von Jahren, Lichtjahren von einem anderen entfernt. Nicht? Er geht mal auf eine Tour und geht Napoleon zu besuchen. Also jetzt, natürlich ist es ein Science Fiction. Ja? Also in seinem Buch tut C.S. Lewis den Napoleon in die Hölle stecken. Und wir Christen würden niemals wagen zu behaupten, dass irgendjemand da ist. Also wir würden hoffen, dass niemand dahin kommen würde. Es steht uns nicht zu, das zu beurteilen von irgendjemand, obwohl wir auch schon glauben, dass es eine reale Möglichkeit ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber man sieht Napoleon in C.S. Lewis nicht, der rennt hin und her und ist mit sich selber in seinen eigenen Gedanken verworfen. Und die Tourguides, die Millionen von Jahren brauchen, da hinzukommen, der eine sagt zum anderen, was sagt er gerade? Und dann hört man Napoleon, wie er sagt, es waren die Engländer. Die Engländer sind schuld. Und dann geht er auf der anderen Seite des Raums, die Russen waren schuld. Und dann geht er wieder zurück, nein, die Engländer waren schuld. Und dann geht er zurück, nein, die Russen waren schuld. Das macht er für alle Ewigkeit, ist er so hin und her. Aber mit sich selbst befangen, und wie kann das nur blöd sein, und wie kann ich das verlieren und so. Aber radikale Isolation, das ist die Hölle. Wenn man null, stell dir vor, ein Leben ohne irgendwelche Beziehung zu irgendjemand, der mal sagt, es ist schön, dass du da bist, dass dich bestätigt, dass dich anerkennt, dass dich wertschätzt. Und was der christliche Glaube ja sagt letztendlich ist, auch wenn es schön ist, dass es Leute gibt in deinem Leben, die sich wertschätzen und bestätigen, und das braucht es auch, aber dass letztendlich das zu wenig ist. Weil ich habe eine Sehnsucht nach einem Bestätigtsein, nach einer Wertschätzung, nach einer Anerkennung, die absolut ist, die absolut sicher ist, die niemals in die Hose gehen kann, wo ich weiß, für alle Ewigkeit bin ich bestätigt. Nicht letzte Woche, und das einmal eigentlich, also wenn wir zurückschauen, was war unser Weg jetzt in diesen Predigtserie des Aufbruchs? Nicht? Was waren die Evangelien, die uns vorgeschlagen worden sind jetzt in dieser Fastenzeit? Erste Sonntag war, der Geist führt uns in die Wüste. Er lädt uns ein, auch da schon auch in die eine Innerlichkeit zu gehen und zu überlegen, mal Abstand zu nehmen von anderen Dingen, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist wertvoll? Was ist wesentlich? Was ist unwesentlich? Mal das Bild der Wüste, alles mal zur Seite zu stellen und zu schauen, okay, wo sind meine Prioritäten? Und hinzuhören, auch die Stimme meines eigenen Herzens. Was sagt mein eigenes Herz? Und dann die Woche drauf haben wir gehört, wie der Vater zu uns spricht. Nicht der Vater zu uns spricht, wenn ihr euch erinnert, diese Stimme. Und wir haben uns gefragt, was für Stimmen höre ich denn eigentlich? Nicht welche Stimmen folge ich? Und manchmal auch, welche Lebenslügen folgen wir? Ich bin nichts wert. Ich bin, keine Ahnung, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Diese Lebenslügen, die ganz tief sitzen manchmal, so wie Skriptsätze in uns immer wieder hochkommen, obwohl wir sie gar nicht bewusst vielleicht sagen, aber die unser ganzes Handeln ständig bestimmen. Und dann die Woche drauf haben wir, das war letzte Woche, haben wir überlegt über die Frauen im Brunnen. Nicht? Das war der Brunnen. Also wir hatten die Wüste, wir hatten den Berg und die Stimme, wir hatten den Brunnen. Und Jesus, jetzt zu ihr diese Frau redet. Und wir haben überlegt, was für Quellen suche ich denn auf in meinem Leben? Wo versuche ich meine Sehnsüchte zu stillen? Und wir haben über diese Gedanke nachgedacht, eigentlich haben wir einen Durst, einen unendlichen Durst. Und jeder Versuch, diesen unendlichen Durst mit etwas zu stillen, was nicht unendlich ist, ist natürlich verdammt zur Frustration. Und wo suche ich denn meine Durst zu stillen? Mit was denn eigentlich? Und diese Woche kommt dann halt gleich die nächste Frage, obwohl jetzt immer mehr, also wir hatten den Vater und den Sohn, Heiligen Geist in den ersten drei Wochen, und jetzt in den letzten zwei Wochen der Fastenzeit, bevor der Palmsonntag, kommt immer mehr, immer mit einer größeren Dringlichkeit die Frage des Glaubens. Und der Herr, der in das Leben hineintreten will und dich fragen will, also nicht nur, wo suchst du jetzt, wo sind die Fehltritte, sondern was könnte eine Lösung sein? Wer könnte dir wirklich Halt geben? Wer könnte dir wirklich eine Anerkennung, eine Bestätigung geben, dass du eigentlich suchst in deinem Leben? Gut, und dann hören wir halt, wie jetzt diese Blinder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so genau zuhört, ich muss jedes, also das, Gott sei Dank hat Pater Timo heute das Evangelium gelesen, weil ich muss fast immer jedes Mal lachen. Ich weiß, irgendwie so auch so witzig, so lustig, wie der Blinde, nicht, der sagt zu den Pharisäern, die schon zum zweiten und zum dritten Mal fragen, also wie hat er dich jetzt irgendwie, wie konntest du jetzt auf einmal sehen? Und dann sagt, ich habe euch schon gesagt, wollt vielleicht auch ihr sein Jünger werden? Also so ein bisschen Ironie, nicht so, merkt man so, wie er so ein bisschen, und ja, es ist irgendwie, er ist so einfach und sie sind so wahnsinnig kompliziert. Und ich glaube, da sieht man auch eines der großen Hindernisse, wenn wir von Aufbruch reden, was hindert manchmal Aufbruch? Wir merken es auch, so ein paar Dinge, die vielleicht in den Evangelien, aber auch in den Lesungen uns da vorkommen. Ist interessant, in der ersten Lesung ist die Geschichte von David. Gott will einen neuen Aufbruch mit dem Volk Israel schaffen, mit dem neuen König. Saul, ja, ist ein bisschen in eine falsche Richtung gekommen, auf den falschen Weg gekommen, und Gott will was Neues schaffen, neuen Aufbruch schaffen. Und wo geht er hin? Zu dem Stamm Benjamin. Also der jüngste der 12 Brüder, der 12 Stämme, war der Benjamin. Also nicht, er geht nicht zum Ältesten, sondern geht zum Jüngsten hin. Und das für, das sagt uns vielleicht weniger, aber für die Israeliten war das super wichtig. Nicht der Älteste, war immer der Wichtigste. Und er geht zu dem Jüngsten hin. Und dann geht er zu diesem Mann hin, und er schaut sich alle Brüder an, wie viele es waren, weiß ich nicht, wie viele waren da, 8 oder 9 oder 10, irgendwie sowas. Und die sind alles nicht. Und der Samuel denkt, er muss sicherlich den Ältesten erstmal salben. Nein, er ist es nicht. Und dann kommt er irgendwann mal zu den Jüngsten, und das ist der David. Also der Jüngste von dem Jüngsten von dem Jüngsten irgendwie. Und was will Gott damit sagen zu uns? Ich glaube, eines der Punkte ist, dass das Aufbruch manchmal einfach nicht passiert, weil wir nicht an uns selber glauben. Weil wir glauben, wir sind, ich kann nichts, nicht was wir vorher auch gesagt haben. Ich bin der Jüngste, ich bin der Schwächste, ich habe, weiß nicht, meine Eltern denken das von mir, meine Freunde denken das von mir und so denkt das von mir. Und wir lassen uns so bestimmen von diesen Dingen, die einfach nicht wahr sind. Und das hindert Aufbruch. Das heißt, dieser Blick auf mich selber, aber auch manchmal der Blick auf die anderen, genau dasselbe. Was passiert mit diesem Blinden ganz am Anfang? Nicht? Also hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Fragen die Jünger. Und Jesus sagt, nicht seine Eltern und nicht er, sondern das ist geschehen, sodass die Herrlichkeit Gottes an ihn offenbar werden kann. Gerade an dem will er seine Herrlichkeit zeigen. Und Jesus sieht die Menschen so anders als wir manchmal, oder? Nicht? Ich sehe halt, gerade auch, was wir gesagt haben am Anfang der Messe, manchmal einfach nur die Oberfläche, was mir auf die Nerven geht, was mich stört, was mich. Aber Jesus sieht so viel mehr in einem Menschen. Und er weiß, du bist so viel mehr als deine Blindheit und deine Unzulänglichkeit und deine Schwäche und vielleicht sogar deine Selbstbezogenheit und du nur um sich selbst Drehenheit sozusagen. Nicht? Also, Jesus sieht einfach, was in dir steckt mit seiner Kraft, zu was du fähig bist mit seiner Hilfe. Und das Schöne, wie letzte Woche auch, wo Jesus schon war an der Quelle, bevor die Frau überhaupt hinkam, auch hier, also etwas passiert, etwas völlig unerwartet. Der Mann hat das natürlich überhaupt nicht erwartet, dass jetzt er auf einmal sehen könnte. Aber es ist ein Akt der reinen Barmherzigkeit Gottes. Es ist dieser Einbruch Gottes in seinem Leben. Nicht der Aufbruch Gottes aus der Ewigkeit heraus, und er kommt den Menschen entgegen, er kommt mir entgegen, weil letztendlich, um wen geht es da eigentlich hier heute? Es geht um mich, es geht um dich. Nicht jeden von uns. Und Jesus möchte uns aus unserer Isolation herausreißen, aus unseren Kerkern herausreißen, indem wir manchmal uns selber hineinstellen oder lassen, dass andere uns da hineinquetschen. Und er möchte uns in die Freiheit führen. Er möchte uns zum Licht führen. Und dann ist halt der Vorschlag von Jesus, nicht, das ist, er tut diesen komisches Ding mit dem Speichel und seine Augen und da muss er zum Teich hingehen. Kirchenväter sehen da vor allem ein Bild, also dieser Teich Schiloh heißt Gesandter und kurz vorher hat Jesus gesagt, wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen verbringen, der mich gesandt hat. Er, Jesus, ist der Gesandter. Und sozusagen, was er halt sagen will, ist, wir müssen uns waschen in Jesus. Wir müssen unsere Augen reiben in Jesus, weil er sagt von sich, er ist das Licht der Welt. Man sieht das Licht nicht. Aber man sieht, was erleuchtet ist. Und durch Jesus auf einmal beginnt man die Welt und die Wirklichkeit ganz anders zu sehen. Auch mein eigenes Leben ganz anders zu sehen. Und er möchte dieses Licht zu uns bringen. Und das ist interessant, nicht wie wir ja hören. Eins wart ihr Finsternis. Also sagt nicht in der Finsternis, sondern ihr wart Finsternis. Und dann sagt er, jetzt aber seid ihr nicht in dem Licht, sondern ihr seid durch den Herrn Licht geworden. Ist auch interessant, der Blinde, wenn er sagt, wenn sie ihn fragen, wer bist du der Blinde, der es seht? Und er sagt auf Griechisch Ego Eimi. Und das sagt uns jetzt sehr wenig, aber für diejenigen, die es gelesen haben, Jesus sagte immer von sich, ich bin Ego Eimi, das Licht. Ich bin Ego Eimi, das Leben. Ich bin Ego Eimi, die Wahrheit. Und was er auf einmal damit sagen will, ich bin selber ein anderer Christus geworden. Ich bin selber zu Licht geworden. Durch diese Erleuchtung von Jesus werden wir hineingerissen sozusagen, rausgerissen aus unserem alten Leben, in eine ganz andere Daseinswirklichkeit. Wir stehen in diese Beziehung mit ihm, bekommen wir eine Lebensqualität, die einfach unglaublich ist. Ja? Und die einfach so schwer ist zu vermitteln, wenn du das nicht erlebt hast. Nicht wie mein blödes Beispiel dafür ist immer, wie kannst du jemand Ahornsirup erklären, wenn er es nie gegessen hat? Wie hat er eine Sehnsucht nach fried bear paws, wenn er diese nie gegessen hat. Wer es mal probieren möchte, kann mit mir im Sommer kommen und wir schießen einen Bären. Und oder wie wunderbar Cougar Steak schmeckt. Wenn du das nie gegessen hast, dann sagt dir das nichts. Dann willst du dein Mickeys Ding essen. Auch nichts gegen Mickeys, ist auch ganz okay. Obwohl die Pommes sind besser. Die Burgers sind besser, meiner Meinung nach, im Burger King. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist halt schwer, also jemand zu erklären, was da passiert, wenn diese Augen aufgehen. Manchmal, man sieht es so, begeisterten Neubekehrten, die dann leider sehr viel kaputt machen, öfters nicht, weil sie die ganze Welt überzeugen wollen für den neuen Glauben in Jesus und dann nicht mehr den Menschen sehen mit Liebe, sondern eigentlich dann die Gefahr haben, dass es eigentlich nur um sich selber geht, um sich selbst bestätigen wollen und jemand sozusagen die Wahrheit vor die Nase hauen möchten und überhaupt den Respekt verlieren vor den anderen und eher abschreckend sind als Zeugen der Liebe. Nicht? Aber man kann sie auch irgendwie verstehen, oder? Weil du bist so begeistert, weil du einfach etwas empfangen hast, auf einmal bist du raus aus deiner Isolation. Papst Benedikt sagte mal, wer auf die Frage des Todes nicht geantwortet hat, hat überhaupt nicht geantwortet. Also eine Weltanschauung, die nicht auf diese Frage antwortet, hat auf nichts geantwortet letztendlich. Und Jesus möchte uns jetzt nicht nur erst im Jenseits, sondern schon im Diesseits eine Fülle am Leben schenken. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist einfach, und das ist auch das Schöne mit diesem Mann, nicht, ist ein Prozess. Und es öffnet einfach kleine Schritte. Nicht zuerst nennt er am Anfang, fragen sie ihn, was da passiert, die Pharisäer, ja, ein Mann, der sagt, den man Jesus nennt. Nicht? Und dann später, eine halbe Seite später, heißt es, er ist ein Prophet. Und am Ende, wenn sie ihn rausgestoßen haben, übrigens ist so ein Paradox, nicht, weil Johannes hier sehr viel spielt mit Bildern. Es gibt ein bisschen später, als Judas rausgegangen ist, sagt Johannes, es war Nacht. Es war Nacht. Er geht in die Finsternis hinaus. Jetzt diese Pharisäer, die denken, sie sind im Licht. Eigentlich, sie sind in der Nacht. Und sie stoßen jetzt diesen Mann heraus, aber er geht zum Licht, das Jesus ist. Und sie stoßen ihn heraus und das ist natürlich total unglaublich eigentlich, dass er das schafft, das zu tun, weil er wird jetzt aus der Synagoge rausgestoßen. Er darf nie wieder in eine Synagoge hineingehen. Es ist wie, heutzutage würde man das eine Exkommunikation nennen. Er wird exkommuniziert von den Pharisäern. Deswegen haben seine Eltern auch so wahnsinnig Angst gehabt, nicht, weil sie wollten, dass es, weil es war natürlich auch nicht eine religiöse Sache, sondern auch eine gesellschaftliche, ist echtes Problem, nicht, wenn du nicht mehr in die Synagoge gehen durftest. Du bist dann fast wie ein Aussätziger. Und er ist bereit, das auf sich zu nehmen, einfach in seiner Einfachheit, in einem einfachen Glauben. Und er kommt dann zu Jesus und Jesus fragt ihn am Ende, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, als er ihn rief, sagte zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Und dann ist dieser kleine Dialog und am Ende sagt er, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Er nennt ihn Mann, er nennt ihn Prophet und irgendwann kommt er und sagt, es ist, oh mein Gott, das ist der Herr. Es ist der Kyrios. Und auch das sagt uns vielleicht auch sehr wenig, aber für die Leser von damals hätten das sofort verstanden, diese Aussage ist eine Revolution. Weil es war der Kaiser Kyrios, der war der Kyrios, er war der Gott, dem man zu folgen hatte. Er war der Höchste. Und auf einmal sagen die Christen, nee, 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 es gibt einen anderen Kyrios, es gibt einen anderen Herr, es gibt einen anderen Gott, der die Nummer eins ist, der der wirkliche Gott ist. Und wie Papst Benedikt so schön mal sagte, wer vor Gott sich niederwirft, bekennt dadurch seine Freiheit. Das Niederwerfen, sich niederwerfen von den Herrn ist der höchste Akt der Freiheit. Warum? Weil wenn ich mich niederwerfe vor den Herrn, werde ich mich vor nichts, gar nichts anderes niederwerfen. Von keinem politischen System, von keiner Ideologie, von keiner Erwartungshaltung von anderen Menschen oder irgendwie schlecht machen von anderen oder von Egoismus oder von Stolz oder ich weiß nicht was alles. Ich bin frei, weil er die Nummer eins ist. Und das ist ja die Kernbotschaft, oder? Von der frohen Botschaft. Jesus möchte uns befreien. Die ganze Fastenzeit, es geht 40 Tage, Bild von den 40 Jahren durch die Wüste, aus der Sklaverei von Ägypten in das gelobte Land, in die Freiheit. Jesus möchte uns in die Freiheit führen. Die Freiheit der Kinder Gottes, sagt Paulus. Und ich möchte aber auch euch einladen, vielleicht gerade euch, die ein bisschen euch schwer tut mit Glaube und hin und her. Der Herr weiß ja, was in unserem Herz ist. Das ist so schön. Er macht nicht auch alles auf einmal mit diesem Mann. Nicht? Er sagt nicht zuerst, hey, du musst erstmal an mich glauben und dann werde ich dich von deiner Blindheit heilen. Sondern es ist ein Weg. Und vielleicht einfach dieses Bemühen, einfach ein bisschen zu sagen, hey, Herr, bitte gib mir die Kraft. Also es gibt so ein schönes Gebet, weiß ich, ob euch erinnern könnt, wo dieser eine Dämon oder von Dämon besessenen Mensch. Die Jünger versuchen, den Dämon rauszutreiben, das schaffen sie irgendwie nicht. Und dann kommt Jesus, dann macht es. Und dann fragen die Jünger, die Jünger machen erstmal gar nichts, aber dieser Mann, der Vater von diesem Mann wird gefragt von Jesus, glaubst du? Und er sagt einfach, bitte hilf uns nicht, der wird sterben, dieser arme Junge. Und Jesus fragt nochmal, glaubst du? Und dann sagt er, ich glaube, Herr, aber hilf meinen Unglauben. Ich glaube, Herr, aber hilf meinen Unglauben. Ein wunderschönes Gebet, finde ich, weil es so ehrlich ist. Und es gibt immer wieder mal Momente, wo wir zweifeln und wo es Probleme gibt, wo es Herausforderungen gibt in unserem Glauben. Aber der Herr kennt unser Herz. Er weiß um uns. Und er ist größer als unser Herz und er weiß alles, sagt es im ersten Johannesbrief. Auch wenn unser Herz uns anklagt, er ist größer als unser Herz und er weiß alles, 1. Johannes. Der gleiche Johannes, der das hier geschrieben hat. Nicht, er weiß, wie es um uns steht und dass wir manchmal schwach sind. Und einfach dieses Akt des Vertrauens zu sagen, Herr, du weißt, ich möchte glauben, aber hilf mein Unglauben. Und Jesus, er wird uns da helfen. Nicht? Er wird uns da führen, er wird uns zum Licht bringen. Und dass dieser Glaube immer stärker wird. Nicht? Dann vielleicht erkennen wir erst einen Mann, der ziemlich cool ist, interessant und interessante Dinge gesagt hat im Evangelium. Und dann vielleicht irgendwann erkennen wir ein bisschen mehr, nicht? Der ist ein Prophet, so Typ. Und vielleicht irgendwann schaffen wir es dann auch zu sagen, es ist der Kyrios, es ist Gott, der Herr selbst. Und dadurch gewinnen wir immer mehr unsere eigene Freiheit. Und die ganze Fastenzeit, wie gesagt, ist eigentlich eine Vorbereitung auf diesen Schritt. Deswegen werden wir auch hier anbieten, für alle, die wollen, am Dienstag vor Shoutout ist Easter, Feier, hier während der Abendmesse, Gebetsabend, so einen Lebensübergabeabend zu machen, während der Heiligen Messe und davor, um einfach den Herrn auch zu bitten, nicht, dass wir neu einfach sagen, wir kommen zu ihm mit allem, was wir sind und sagen, Herr, ich übergebe dir mein Leben, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, das Licht zu sehen und aus der Dunkelheit, aus der Isolation herauszukommen. Also nochmal, Zusammenfassung für mich, glaube ich, der Grundgedanke von dem heutigen Evangelium ist, Gott möchte uns herausziehen aus der Isolation, aus einer Isolation, wo ich selber nichts tun kann und niemand auf dieser Welt etwas tun kann, mich radikal aus dieser Isolation rauszuholen. Weil auch wenn eine gewisse Zeit das geschieht, irgendwann bin ich nur wieder bei mir selber, wenn es keinen Gott gibt. Und irgendwann endet das Ganze in einem dunklen Grab. Und deswegen auch, Brüder, erst eins war der Finsternis, jetzt seid ihr durch den Herrn Licht geworden, lebt als Kinder des Lichts. Es ist auch, ganz kurz noch die letzte, ich habe vergessen, wie das andere, aber deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Nicht irgendwie Paulus, der uns erinnert, es gibt einen Tod, du kannst tot sein, obwohl du lebst. Weil sonst würde er ja nicht sagen, steh vom Toten auf. Nicht? Also es gibt eine Art Tod, obwohl du lebst. Und das ist diese radikale Isolation, wo eben wir nicht mehr offen sind für diese Beziehung, die uns trägt, die Gott heißt, in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das Letzte. Ich hoffe, das war einigermaßen klar, was man sagen wollte. Dann beten wir füreinander, dass der Herr unser Glaube auch stärke. Ist so ein Geschenk und so eine Befreiung, und nicht, wenn wir das schaffen. So ein Segen und so eine Freude. Am Ausgang, wenn ihr wollt, wenn ihr nach Hause geht, geht es wieder, wie bei jeder Woche, eine kleine Fragebogen, ein bisschen zur Predigtvertiefung und eine kleine Visitenkarte mit den Bibelzitaten aus den Schriftstellen von der heutigen Messe für jeden Tag der Woche. Amen.